Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Als Folge aus dem Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt hat die Regierungskoalition sich sehr schnell auf verschärfte Gesetze geeinigt, aber noch immer nicht die Frage beantwortet, warum die Behörden die jetzt bereits geltenden Gesetze nicht nutzten, um Anis Amri an seinem tödlichen Anschlag zu hindern. Der Tunesier war ja längst auf dem Schirm der Ermittler. Man wusste, dass er mit mehreren Identitäten unterwegs war und sich Anleitungen zum Bombenbau aus dem Internet lud. Warum haben die Behörden Anis Amri trotzdem laufen lassen und aus den Augen verloren, bis er nur rein zufällig hier in Italien von einem Streifenpolizisten erschossen wurde? 4 Wochen nach dem Attentat von Berlin hat Justizminister Maas nun erstmals Fehler eingestanden und einen Bericht angekündigt. Thomas Kreuzmann.
Anis Amri, der Attentäter von Berlin, stand lange im Visier der Sicherheitsbehörden und konnte dennoch morden. Dabei hatte sich das gemeinsame Terrorabwehrzentrum von 40 Behörden aus Bund und Ländern volle 7 Mal mit dem Gefährder beschäftigt. Kurzzeitig saß er schon in Abschiebehaft. Doch deutsche Behörden beendeten seine Observierung, weil sie glaubten, Amri habe sich vom gewaltbereiten Fanatiker zum bloßen Kleindealer gewandelt.
In diesem Fall sind evident Fehler gemacht worden. Anis Amri war ein multikrimineller Gefährder, der aus mehreren Gründen die Rechtfertigung geboten hat, ihn in Abschiebehaft zu nehmen.
Fehler einzuräumen, damit tun sich Politiker im Fall Amri bisher auffällig schwer. Der sozialdemokratische Justizminister hatte gestern Abend davon gesprochen, doch heute Abend wollte Heiko Maas das Thema Fehler nicht mehr diskutieren.
Da habe ich jetzt schon so viel gesagt. Hi, hallo. Hi, hallo. Nee, will ich nichts mehr zu sagen. Aber schon.
Maas weiß, er hat den Koalitionspartner CDU und diverse Sicherheitsbehörden gereizt. Sie sehen ein Fehlereingeständnis als Vorverurteilung an. Denn welche Behörde wann etwas über Amri wusste und was sie unternahm oder auch nicht, das will die Bundesregierung erst am Mittwoch in einem Bericht für den Bundestagsinnenausschuss auflisten.
Dann wird sich auch klären, ob es Fehleinschätzungen gegeben hat, ob es strukturelle Dinge gibt, die verändert werden müssen und wo der gesetzgeberische Handlungsbedarf liegt.
Die Opposition vermutet, die Bundesregierung wolle nicht wirklich aufklären.
Wir stellen seit Wochen die Fragen nach diesen Erkenntnissen. Wir kriegen sie nur scheibchenweise serviert. Und das stärkt nicht gerade das Vertrauen in die Bundesregierung.
Aber auch Kritiker wissen, sämtliche derzeit 550 islamistischen Gefährder wären gar nicht rund um die Uhr zu überwachen.
Und wir bleiben beim Thema innere Sicherheit. Von der Kölner Polizei gibt es neue und für viele überraschende Erkenntnisse zu ihrem Einsatz in der Silvesternacht. Die Nachricht mit Susanne Daubner.
Die nach Köln angereisten jungen Männer waren anders als zunächst vermutet, womöglich doch nicht überwiegend aus Nordafrika. Laut Polizei hat eine Auswertung der Personenkontrollen ergeben, dass viele Iraker, Syrer und Afghanen unter den Angereisten waren, jedoch nur wenige Marokkaner und Algerier. Allerdings sei in vielen Fällen die Nationalität noch nicht endgültig geklärt.
Großaufgebot der Polizei an Silvester in Köln. Nach den Erfahrungen vom Vorjahr wollte sie vor allem Übergriffe durch Nordafrikaner verhindern. Nach ersten vorläufigen Ermittlungsergebnissen zeigt sich aber, dass in diesem Jahr offenbar Nordafrikaner in der Minderheit waren. Nur 30 überprüfte Personen kamen laut Polizei aus Marokko und Algerien. Insgesamt wurden von 674 die Personalien aufgenommen. Davon konnte bisher bei 425 Personen die Nationalität festgestellt werden. Die Überprüfung erweist sich offensichtlich als schwierig. Daher gelten auch die Ermittlungsergebnisse von heute nur als vorläufig.
Wir wissen jetzt, dass es ein hoher Anteil an Personen aus Afghanistan, aus dem Irak und Syrien war. Bei den syrischen Nationalitäten müssen wir aber davon ausgehen, dass es noch Korrekturen geben wird. Wir wissen von jungen Männern aus Nordafrika, dass sie bevorzugt sich als syrische Kriegsflüchtlinge ausgeben, um hier ihre wahre Identität zu verschleiern.
Denn laut Polizei machen Zuwanderer immer wieder falsche Angaben bei ihrer Registrierung, um ihre Asylchancen zu verbessern.
Die SPD will mit Forderungen nach einem Ausbau des Sozialstaates und Maßnahmen für die innere Sicherheit bei den Wählern punkten. Auf ihrer Klausur in Berlin beschloss die Fraktion, im Bundestagswahljahr 2017 Themen wie eine umfassende Familienförderung und mehr Steuergerechtigkeit in den Mittelpunkt zu stellen. Bei der inneren Sicherheit wollen die Sozialdemokraten ein härteres Vorgehen gegen sogenannte Gefährder. Auch die CDU hat sich zu Wahlkampfthemen geäußert. Die Parteispitze ist am Abend zu einer zweitägigen Klausur im saarländischen Perl zusammengekommen. Kanzlerin Merkel sagte, jeder Mensch in Deutschland solle nach dem Motto Wohlstand für alle die Möglichkeit auf einen Arbeitsplatz mit fairen Löhnen haben. Außerdem forderte sie eine klare Abgrenzung zu Rechtspopulisten. Die deutschen Handballer sind erfolgreich in die WM in Frankreich gestartet. Sie besiegten im Auftaktspiel der Gruppe C Ungarn mit 27-23. Vor der Küste Westaustraliens haben Forscher rote Seedrachen entdeckt. Sie konnten die Meeresfische jetzt zum ersten Mal in ihrem natürlichen Lebensraum in 50 Meter Tiefe filmen. Wissenschaftlich beschrieben wurden die etwa 25 Zentimeter großen Knochenfische erstmals 2015, allerdings nach der Untersuchung von toten Tieren.
Dass Martin Winterkorn wegen des Abgasbetrugs bei VW seinen Chefposten räumen musste, war eine Konsequenz aus dem Dieselskandal. Ein Schuldeingeständnis war es nicht. Bis heute hält Winterkorn daran fest, erst im Spätsommer 2015 von den gefälschten Abgaswerten erfahren zu haben, also kurz bevor die Manipulationen bei den US-Behörden offengelegt wurden. Die haben nun 6 VW-Manager angeklagt und nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung legen 2 Kronzeugen den Verdacht nahe, dass Winterkorn eben doch früher Bescheid wusste. Wenn das stimmt, hätte die ganze Affäre nochmal eine neue Wucht und VW womöglich noch mehr Klagen am Hals. Svea Eckert und Christine Adelhardt berichten.
Die Zeugen stammen direkt aus dem VW-Konzern, sind führende Manager aus der Dieselabteilung, waren selbst an der Entwicklung der Betrugssoftware beteiligt. Ihre Aussagen belasten unter anderem ihn, Bernd Gottweis, Topmanager und enger Vertrauter von Konzernchef Winterkorn. Juli 2012. Schon damals sollen Ingenieure Gottweis die Betrugssoftware erläutert haben. Gottweis habe die Ingenieure aufgefordert, die Software weiterzuverwenden und vor den US-Behörden zu verstecken. Belastende Dokumente sollten die Mitarbeiter vernichten. Ich muss mit dem Chef sprechen. Das soll Gottweis mehrfach gesagt haben, als es um die Dieselthematik ging. Der Chef, das war Winterkorn. Für Winterkorn sei Gottweis eine Art Firewall. Eine Brandschutzmauer gewesen. Seine Aufgabe? Winterkorn mündlich gut informieren, ihm aber schriftlich und damit nachweisbar möglichst wenig mitteilen.
Nach meiner Erfahrung ist es so, dass brenzliche Angelegenheiten nicht in Vorstandsprotokollen dokumentiert werden, die ohnehin relativ vage abgefasst sind. Man klärt schwierige Dinge eher mündlich.
Es müsse Winterkorn erst einmal einer nachweisen, dass er etwas gewusst hat. Auch das soll Gottweis mehrfach gesagt haben. Über seine Anwälte bestreitet Gottweis die Vorwürfe. Die Zeugen seien Personen, die selbst tief verstrickt sind. Die US-Ermittler sehen das anders. Hier hält man die Zeugen für glaubwürdig. Und die belasten noch einen Topmanager, Heinz Jakob Neusser. Auch er soll bereits 2012 von der Betrugssoftware gewusst haben. Auch er ein enger Vertrauter von Winterkorn. Mit Neussers Genehmigung soll die illegale Software über Jahre weiterentwickelt worden sein. So wie Gottweis ist Neusser nun in den USA angeklagt, belastet von früheren Untergebenen.
Das US-Justizministerium ist nie auf meinen Mandanten oder mich zugekommen. Ich habe so den Eindruck, man will gar nicht wissen, was Herr Dr. Neusser dazu sagt, sondern man hat die Rollen verteilt. Da gibt es die Guten, da gibt es die Schlechten.
Und wo steht Martin Winterkorn? Juli 2015. Kurz bevor der Betrug auffliegt, treffen die Kronzeugen Winterkorn persönlich. Sie behaupten, sie hätten ihm die Betrugssoftware detailliert erklärt. Aber der Chef sei gar nicht überrascht gewesen. Keine Nachfrage. Es schien, als habe Winterkorn alles schon längst gewusst. Beweise sind das nicht. aber Hinweise.
Gestatten, Egon, ein wahrlich aufbrausender und im Wortsinn wütender Kerl, der vielen Menschen gefährlich geworden ist. Egon heißt das Sturmtief, das seit der vergangenen Nacht über britische Küsten und andere Teile Europas hinweggefegt ist und dabei seinem Namen alle Ehre machte. Egon bedeutet nämlich der Schwertstarke und hat auch in Deutschland als solcher viel Schaden angerichtet. Michael Heusen zieht eine stürmische Bilanz.
Der Befund ist eindeutig Schnee und der Verursacher heißt Egon. Das Tief kam mit Sturm, mancherorts nicht so heftig wie vorhergesagt, anderswo umso dramatischer. Diesen Unfall im Münsterland überstand der Fahrer unverletzt und auch auf vielen anderen deutschen Straßen hatten viele mehr Glück als Verstand, auch wenn es manchmal auf den ersten Blick nicht danach aussah, wie hier bei Ibbenbüren. Der LKW ist in die Leitplanke gerutscht, 400 Liter Diesel sind ausgelaufen. Lass das Auto stehen, wenn es irgendwie geht, so der Tipp der Meteorologen gestern und die Bahn. Sie ist auch keine Alternative. Verspätungen auf vielen Strecken. Bei Hof in Oberfranken fiel ein Baum auf einen Regionalzug. Es blieb beim Sachschaden. Immerhin die Flüsse blieben befahrbar, wie hier die Oder an der deutsch-polnischen Grenze. Den Eisbrechern sei Dank. Nicht Schnee, sondern der Sturm hat in Dillingen im Saarland zugeschlagen. Dieses Haus wurde abgedeckt. Es gab auch hier keine Verletzten. Im nordfranzösischen Soissons wurde die Fensterrose der Kathedrale von den Böen eingedrückt und die Orgel schwer beschädigt. Anderswo in Europa leiden die Menschen unter dem Winterwetter. Auf dem Balkan und in Griechenland frieren vor allem die Flüchtlinge, die in Containern oder Zelten leben. Und die nächste Schlechtwetterfront rollt auf uns zu. Am Strand im belgischen Blankenberge liegen noch die Trümmer eines umgestürzten Gerüsts aus der letzten Nacht. Gleichzeitig werden Sandsäcke aufgeschichtet. Denn die Nordsee-Anrainer bereiten sich auf eine Sturmflut vor. An der Ostküste Englands wurden Tausende aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Soldaten gehen von Tür zu Tür, um die Bewohner zu warnen. Denn bis hoch ins schottische Aberdeen werden schwere Stürme und meterhohe Wellen erwartet.
Ja, Claudia Kleinert, was kommt da auf uns zu?
Karin, es kommen neue Tiefs, es kommt neuer Schnee und es kommt auch neuer Sturm. Das heißt auch für die Nordsee wieder eine neue Sturmflut. In der Nacht und morgen wird der Wind dort am heftigsten sein. Bei der Sturmflut wird erwartet so 1,5 bis 2 Meter über dem mittleren Durchschnitt. Und es kommt auch wieder neuer Schnee. Das heißt bis morgen Abend im Flachland meist so 0 bis 5 Zentimeter. Da kann es dann auch zeitweise weiß werden auf den Straßen. Vor allem aber Sauerland, Siegerland, Rothaargebirge in der Eifel, aber auch im Schwarzwald. Dann Richtung Allgäu, Richtung Alb und rüber Richtung Erzfichtelgebirge. Da sind bis morgen Abend noch mal deutlich über 10 Zentimeter möglich. Das heißt, es wird, sobald es ein bisschen bergauf geht, direkt weiß. Zum Teil staut sich dieser Schnee, der da noch kommt, sodass es erneut zu Verkehrsbehinderungen kommen kann oder eben zu unangenehmen Straßenverhältnissen. Jetzt in der Nacht Schnee in Sachsen und in Bayern, der langsam abzieht. Dann kommt aus Nordwesten neues Schneefallgebiet. Das geht dann im Nordwesten mehr in Schneeregen über, weil die Temperaturen so ein bisschen ansteigen. Heftig Sturm an der Nordsee und die Temperaturen liegen morgen früh meist bei Werten zwischen minus 6 und plus 1 Grad. Wie gesagt, im Nordwesten gehen die Werte eher ein bisschen hoch. Morgen Vormittag dann noch Schnee im Süden, Bayern und Baden-Württemberg. Aus Nordwesten kommen noch so ein paar Schneeschauer rein und die gehen dann so von Ostfriesland bis ins westliche Nordrhein-Westfalen in Schneeregen über. Glättegefahr vor allem noch im Süden und in den Hochlagen. Auch am Nachmittag Glättegefahr, Schneeregen, zum Teil auch Graupelgewitter. Die wird es im Nordwesten geben. In Bayern schneit es weiter. Das Ganze zieht dann weiter nach Südosten. Die Temperaturen am Nachmittag meist zwischen 1 und 3 Grad. Der Wind dazu überall deutlich spürbar. Das heißt, es kommt in den Hochlagen zu Verwehungen. Der Schnee ist ziemlich nass und pappig. 3 bis 4 im Mittel. An der Nordseeküste auch im Mittel noch Windstärke 6 bis 7. Da ist also weiterhin stürmisch. Und am Sonntag zieht der Schnee dann erstmal nach Osten weiter. Von Norden her wird es trocken und recht freundlich. Montag dann im Osten und Süden ab und zu noch Schneefall. Im Norden viel Sonnenschein. Es wird überall kälter nächste Woche, auch tagsüber Frost.
Danke, Claudia Kleinert, für die Aussichten. Hier im Ersten ermitteln nun Nina Kunzendorf und Joachim Krohl in einem Frankfurt-Tatort, der übrigens auf einer wahren Begebenheit beruht. Im Nachtmagazin erwartet sie Gabi Bauer heute um 1 Uhr und Tagesthemen gibt es morgen wieder. Bis dahin.